Mein Name ist Pod, Dream Team Pod. Vorname: Episode 71. Die U17 Bundesliga West sieht nach 13 Spieltagen Borussia auf Platz 4. Auf Platz 2 rangiert unser Team in der U19 Bundesliga West nach 11 Spielen. Platz 3 belegt die U23 in der Regionalliga West nach 16 absolvierten Partien. Und auch das Profiteam steht nach einem 1:1 gegen den amtierenden deutschen Meister an diesem 15. Spieltag auf dem 3. Platz der Tabelle. Was in der ersten Hälfte der Saison 2011-12 bei Borussia passiert, ist einfach nur ein Traum, den es zu genießen gilt. Der jahrelange Aufbau im Juniorenbereich scheint nun, in Verbindung mit dem Aufbau eines Gerüsts aus erfahrenen Spielern, den nachhaltigen Erfolg zu bringen, an den man vor genau einem Jahr nicht einmal zu hoffen wagen durfte. Damals als abgeschlagener, desolater Tabellenletzter. Und es gibt weitere Talente, denen der Durchbruch im Profibereich in absehbarer Zeit zugetraut wird und denen die sportliche Leitung Profiverträge gegeben hat. Eines von ihnen ist Julian Korb, U19-Nationalspieler, der in der U23 bereits in der zweiten Saison einen Stammplatz besitzt und dort systematisch an den Seniorenbereich herangeführt wurde und wird. Julian Korb spielt im defensiven Mittelfeld. Er gilt als sehr zuverlässig, passsicher, spielintelligent und wenig fehlermachend. Am 4.12.2011 macht er sich in Begleitung des Fanbeauftragten Thomas T.J. Jaspers auf die über 500 Kilometer weite Reise nach Laupheim, um den dortigen Fanclub Dream Team Laupheim bei seiner Weihnachtsfeier zu besuchen. Eine Geste des Vereins, die die 70 anwesenden Gladbach-Fans sehr zu schätzen wissen. Wer ist Julian Korb? Quiet, please. Name: Julian Korb. Geboren am 21.03.1992 in Essen. Größe 1,73 Meter. Gewicht 60 Kilogramm. Nationalität: Deutschland. Länderspiele: 10. Stand Juni 2011. Aktueller Verein: Borussia Mönchengladbach. Profi seit dem 01.07.2011. Position: defensives Mittelfeld oder Rechtsverteidiger. Trikotnummer 27. Am 21. März 1992 wird Julian Korb in Essen geboren. Sein Vater ist Michael Korb, der ebenfalls als Mittelfeldspieler in den 80er Jahren 85 Zweitligaspiele für den MSV Duisburg und den 1. FC Union Solingen absolviert. So ist es nicht verwunderlich, dass Julian bereits als Dreijähriger bei den Bambini seines Heimatvereins Preußen Flüen das Kicken anfängt. Seinem damaligen Trainer Dirk, genannt Piwi Albrecht, stechen die Fähigkeiten des Jungen in die Augen. Mit 6 Jahren wechselt das Talent zum Krefelder Club Hülser SV, wo er als 12-jähriger D-Jugendlicher schon bei den 2 Jahre älteren C-Junioren mitspielt. Damals noch als Stürmer, aber bis auf die Torwartposition spielt Julian in den Jugendmannschaften eigentlich alles einmal. Schließlich verschlägt es ihn zum MSV Duisburg, wo er, auch als Auswahlspieler des Kreises 9 des Fußballverbandes Niederrhein, verschiedenen Talentspähern auffällt. Der heutige Amateur- und Jugendkoordinator Roland Wirkus holt ihn 2006 schließlich zur Borussia, wo er schnell einen Stammplatz bei den C1-Junioren erobert und im April 2007 den ersten, ganz großen Glanzpunkt seiner Fußballkarriere erlebt. Im Stuttgarter Waldau-Stadion läuft er vor sage und schreibe 13.000 Zuschauern das erste Mal als Nationalspieler auf. Durch glückliche Umstände wird dieses Spiel sogar live in der ARD übertragen. Dieses Debüt gegen die Schweiz gewinnt Julian mit 4:1. Es folgen weitere bisher 9 Einsätze in der Nationalmannschaft. Ab 2007 lebt Julian Korb dann im Jugendinternat des VfL. Diese Unterbringung ermöglicht ihm nicht nur eine sportliche Weiterentwicklung, denn im Sommer 2010 baut er am Gymnasium Rheindahlen auch noch sein Fachabitur. Mit dem Einzug ins Jugendinternat, zu dieser Zeit wohnt übrigens auch Marco Marin dort, geht es auch sportlich weiter bergauf. Seine Mannschaft gewinnt die Westdeutsche Meisterschaft und den Westdeutschen Pokal. Mit der U17-Mannschaft spielt er dann im Halbfinale gegen den VfB Stuttgart um den deutschen Meistertitel. Vielleicht erinnert er sich noch an die gute Stimmung, die die anwesenden Gladbach-Fans bei diesem Spiel in Stuttgart machten. Leider scheitert die Borussia an eben diesem Gegner im Halbfinale. Obwohl noch für die U19 spielberechtigt, tritt er in der vergangenen Saison bereits als Stammspieler für Borussias U23 in der Regionalliga West an, der vierten Liga also. Sportlich eigentlich abgestiegen, verbleibt die Mannschaft nach verschiedenen Lizenzentzügen anderer Vereine doch in der Liga und steht im Moment auf einem sehr erfreulichen dritten Tabellenplatz. Alles Weitere könnt ihr ihn heute selber fragen. Herzlich willkommen in Laupheim, Julian Korb.
Minutos do primeiro tempo, 0 Colônia, 0 Borussia Mönchengladbach. Marco Reus tocou no meio, Mike Rank, olha a sobra, pintou o primeiro, Rank, pé direito,
Heute am 4. Dezember 2011 feiert der Fanclub Dream Team Laupheim seine Weihnachtsfeier und wie bei einigen anderen Fanclubs in Deutschland haben wir auch einen Gast hier und das ist Julian Korb. Hallo Julian.
Hallo.
Ja Julian, ganz ehrlich, was dachtest du, als es hieß, dass du nach Laupheim reisen wirst?
Ja, ist natürlich eine ganz interessante Reise, natürlich auch ziemlich lange hat es gedauert, verglichen jetzt mit anderen Fanclubs jetzt in Deutschland, aber ist natürlich eine ganz interessante Reise und kommen natürlich auch gerne hierhin.
Gestern noch standest du 90 Minuten beim Spiel der U23 in Düsseldorf auf dem Platz. Wie lief die Partie auch für dich persönlich?
Wir haben 1:1 gespielt gegen Fortuna Düsseldorf, die zweite Mannschaft und wir haben recht spät den Ausgleich bekommen per Elfmeter. Von daher war das eigentlich ziemlich ärgerlich, weil wir haben eigentlich auch meines Erachtens besser gespielt und haben auch insgesamt ein richtig gutes Spiel gemacht. Und von daher war es ziemlich ärgerlich. Und ich habe wieder vor der Abwehr gespielt auf meiner Position auf der 6 und war eigentlich recht zufrieden mit mir.
Du bist 2006 vom MSV Duisburg zu Borussia gewechselt mit 14 Jahren. Das muss ja wirklich ein sehr großer Schritt gewesen sein. Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit?
Als ich damals hingekommen bin zu Gladbach, da war natürlich erstmal ein wirklich riesiger Schritt hier zu so einem großen Verein, weil Duisburg hat damals zwar auch schon in der zweiten Liga gespielt, aber es war nochmal was ganz anderes, halt von Duisburg nach Gladbach zu kommen. Und in der Anfangsphase habe ich mir natürlich erstmal alles angeschaut und alles angeguckt und waren aber schöne Zeiten damals in der Jugend.
In dem Alter mit 14 haben die Eltern ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Welche Rolle spielten damals deine Eltern bei dem Wechsel?
Ja, die haben das eigentlich absolut unterstützt. Weil die haben gesagt, ja, wenn ich mich weiterentwickeln will, dann sollte ich einfach zur Borussia kommen. Und weil das auch, da die Jugendarbeit natürlich auch schon sehr bekannt ist und von daher kann ich mich da am besten entwickeln und auch für die kommenden Jahre. Und das habe ich dann auch gemacht und die haben mich da auf jeden Fall voll unterstützt.
Du hast dann im Jugendinternat der Borussia gelebt, im Fohlenstall. Wie haben wir uns das Leben dort vorzustellen?
Ach, das ist eigentlich relativ normal, sage ich mal. Das sind 10 Jugendapartments, sind da im Stadion unter der Tribüne. Da leben wir dann zu 10. Jeder sein eigenes Apartment mit einer Gastfamilie zusammen, der Familie Lindchens. Und dann haben wir eigentlich einen ganz normalen Tagesablauf. Wir stehen ganz normal morgens auf und manchmal halt mit den anderen, kommt drauf an, wann die anderen auch Schule haben und dann frühstücken wir zusammen, dann sind wir ganz normal auf eine öffentliche Schule gegangen Und mittags sind wir dann zurückgekommen von der Schule, haben zusammen Mittag gegessen immer in der Sportsbar und anschließend ging es dann zum Training oder wir haben vorher noch Hausaufgaben gemacht oder die hat man dann danach gemacht und ja, von daher war es eigentlich ein relativ normaler Alltag, sage ich mal.
Du hast eine Zeit lang auch mit Marco Marin dort in dem Fohlenstall gelebt. Hast du noch Kontakt zu ihm oder wie war euer Verhältnis damals?
Es war eigentlich ziemlich gut. Ich bin da hingekommen, da hat er schon seine ersten Spiele, war kurz davor, seine ersten Spiele in der ersten Mannschaft zu machen. Und ja, der hat da halt auch oben gewohnt, ein Stockwerk über mir. Und ja, der hat mich natürlich auch sehr gut aufgenommen da. Und ich war ziemlich oft so bei ihm auch in seinem Zimmer. Und haben wir oft zusammen PlayStation gespielt oder ein paar Videos geschaut, so Filme geschaut und so. Von daher war das eigentlich ziemlich cool. Auch als er dann in seiner eigenen Wohnung gewohnt hat, bin ich ihn oft besuchen gekommen und ja, ziemlich cooler Typ.
Wie siehst du seine bisherige Karriere?
Ja, er hat einen Schritt gewagt zu Werder Bremen. Und muss man auf jeden Fall respektieren, dass er sich da auch weiterentwickeln wollte. Und ja, er hat gestern ja auch wieder gegen Bayern gespielt, gegen Bayern München. Und ja, auf jeden Fall, er ist ja auch noch ziemlich jung und von daher ist er auch noch in der Entwicklungsphase, denke ich. Aber ist natürlich schon ein sehr, sehr guter Spieler.
Und wie lief das mit der Schule ab? Du warst, glaube ich, auf dem Gymnasium in Rheindahlen. War das problemlos zu vereinbaren? Wie ging das?
Ja, ist eine Partnerschule von Borussia Mönchengladbach und von daher haben die sehr gut mit Gladbach kooperiert, wenn ich oft weggegangen bin, so zu Lehrgängen von der Nationalmannschaft oder halt zu Turnieren von Gladbach oder Trainingslager, haben die das alles so akzeptiert und dann wurden die Sachen dann nachgeholt. Den Stoff, den ich verpasst habe im Unterricht, wurden dann am nächsten Tag nachgeholt, habe ich mich mit den Lehrern besprochen und dann ging das eigentlich ganz gut.
Du hast dich dann als Jugendspieler Schritt für Schritt weiterentwickelt und lass uns nochmal auf einige Momente eingehen, die für dich sicherlich einschneidend waren. Das ist dein erstes Länderspiel im April 2007 in Stuttgart. Wie war das und wie war deine Leistung damals?
Ja, das stimmt. Das war ein sehr besonderes Spiel für mich, weil das eben das erste Spiel mit 15 Jahren vor 15.000 Zuschauern ungefähr waren da. Dann war es das erste Länderspiel überhaupt und dann noch wurde das live im Fernsehen übertragen. Von daher war das für uns damals ein sehr besonderes Spiel, für alle damals, die da mitgespielt haben. Ja, wir haben 4-1 gegen die Schweiz gewonnen. Und ja, ich habe damals auch im zentralen Mittelfeld, also vor der Abwehr, gespielt. Und ja, ich habe damals auch ein gutes Spiel gemacht. Haben mir auch alle anderen bestätigt. Also der Max Eberl hat mich dann, der war damals noch Jugendleiter, also so Jugendmanager und Amateurmanager, also Direktor. Und ja, die haben mich auch danach alle direkt beglückwünscht zu meiner Leistung. Und auch der damalige Nationalcoach Bernd Stöber hat mir dann auch nochmal eine gute Leistung attestiert.
Ihr habt dann auch die Westdeutsche Meisterschaft, den Westdeutschen Pokal gewonnen. Wie war das?
Ja, das war in der U15 oder U17 auch haben wir dann auch gewonnen in der U17. Ja, wir hatten damals eigentlich eine richtig gute Truppe mit Marc-André Ter Stegen im Tor. Yunus Mali hatten wir damals noch, der spielt jetzt bei Mainz und noch einige anderen Spielern. Hatten eigentlich eine richtig gute Mannschaft und haben eine richtig gute Saison auch gespielt und haben eigentlich auch zu Recht den Pokal und die Meisterschaft damals gewonnen.
Der nächste Schritt war ja dann die Deutsche Meisterschaft, Halbfinale, damals gegen VfB Stuttgart. Ich habe dich damals gesehen, weil wir mit einer kleinen Gruppe in Stuttgart waren und versucht haben, euch anzufeiern. Wie war das, dieses Halbfinale, dieses Hin- und Rückspiel?
Ja, das sind wir ja leider ausgeschieden, haben wir im Hinspiel 2-1 verloren leider. Aber dann im Rückspiel konnten wir das auch nicht mehr drehen, haben wir 1-1 gespielt. Im Hinspiel waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Und haben eigentlich unglückliche Tore kassiert, doofe Tore. Deswegen haben wir uns auch insgesamt sehr, sehr geärgert, nachdem wir das Halbfinale da verloren haben, weil wir uns eigentlich schon große Chancen ausgerechnet haben. Wir hatten wirklich, wie gesagt, eine richtig gute Truppe damals. Und von daher wollten wir eigentlich schon, war unser Ziel damals schon, da die deutsche Meisterschaft nach Gladbach zu holen. Aber hat dann leider nicht geklappt. Im Rückspiel waren Stuttgart dann eher die bessere Mannschaft, haben dann trotzdem, hat uns insgesamt dann trotzdem nur ein Tor gefehlt, aber ja, sehr ärgerlich, wenn man jetzt im Nachhinein nochmal so drüber nachdenkt, auch direkt danach haben wir uns sehr geärgert, aber muss man so nehmen, so ist das im Fußball.
Der nächste Schritt, denke ich, war dann das erste Trainingslager mit den Profis. Was hat das für dich bedeutet?
Ja, das war in Saalfelden, war natürlich eine super Sache für mich, als ich da die Mitteilung bekommen habe, dass ich da mitfahren darf. Und ja, ich hatte vorher schon einige Male mit den Profis so ab und zu mal mittrainiert, aber ja, so ein Trainingslager, so von morgens bis abends immer mit den Profis so zusammen zu sein, habe ich mir natürlich auch erstmal viel abgeguckt. Die sehe ich ja normalerweise, habe ich damals auch nur im Fernsehen gesehen oder halt, wenn ich vorbeigegangen bin an deren Platz. Und ja, das waren so die ersten Annäherungen, sage ich mal, an den Profibereich, die ersten näheren Annäherungen.
Jetzt hast du ja am 1. Juli 2011 einen Profivertrag unterschrieben. Wie haben wir uns das vorzustellen? Wie geschieht sowas?
Die Verantwortlichen waren mit meinen Leistungen, denke ich mal, ganz zufrieden, die ich so in den letzten Jahren auch in der Jugend für Gladbach gezeigt habe. Und dann haben die mir das so angeboten, halt diesen Vertrag. Und natürlich habe ich den dann ohne zu zögern angenommen. Ist natürlich eine besondere Ehre, dann natürlich hier für die Profis zu spielen und dann auch gleich mit 19 Jahren, also direkt, wenn man aus der Jugend rauskommt. Bei anderen dauert das halt was länger, bei anderen geht das halt was früher. Aber ich bin ganz zufrieden, dass ich das dann direkt nach meiner Jugendzeit so geschafft habe.
Jetzt gibt es ja noch einige Altersgenossen von dir bei Borussia, also Marc-André Ter Stegen hast du schon genannt, Markus Zimmermann, Elias Kacunga. Habt ihr untereinander als Altersgruppe sozusagen einen besonderen Kontakt?
Ja, also den Matthias Zimmermann, den kenne ich noch von der Nationalmannschaft. Der hat vorher auch bei uns, mit dem haben wir ja zusammengespielt beim DFB, auch mit dem Marc. Und wir machen eigentlich relativ viel zusammen, also wir gehen oft mal zusammen essen oder ins Kino oder sowas. Ich jetzt auch nicht nur von meiner Altersgruppe, sondern auch vielleicht Patrick Herrmann, der ist ein Jahr älter als ich, auch Lukas Rupp. Wir machen auch oft was zusammen oder Matthew Lecky. Und wir verstehen uns alle auch mit den Älteren. Die geben uns auch immer wieder Tipps, die Älteren. Von daher passt es eigentlich ziemlich gut. So in der Mannschaft, da gibt es jetzt keinen irgendwie, der so, was weiß ich, ein Stinkstiefel ist oder so, aber sondern das passt richtig gut eigentlich so in der Truppe.
Ja, du hast ja nun den Schritt vom Junioren zum Seniorenfußball schon hinter dir. Worin liegen denn da die Schwierigkeiten?
Ich habe zum Glück schon die Chance bekommen, vor circa zweieinhalb Jahren ungefähr schon die ersten Spiele im Erwachsenenbereich zu machen. In der zweiten Mannschaft habe ich dann meine ersten Spiele gemacht. Und da wurde ich halt schon mal eher dran gewöhnt, so an den Erwachsenenfußball. Das ist natürlich sehr robuster und auch schneller. Und auch jetzt nochmal halt von der zweiten Mannschaft zur ersten Mannschaft. Das ist alles nochmal ein Schritt schneller und robuster. Und man muss eigentlich einfach handlungsschneller agieren. Und auch vom Kopf her, vom taktischen her, verlangt der Trainer auch sehr, sehr viel von uns. Und aber mit der Zeit, denke ich mal, gewöhnt man sich immer mehr daran. Und natürlich ist das am Anfang schon eine Umstellung. Aber je mehr man da mittrainiert und je mehr Einheiten man da macht, gewöhnt man sich da auch immer mehr dran.
Du hast gerade den Trainer angesprochen, Lucien Favre. Wie ist denn sein Umgang mit euch jungen Spielern?
Ja, der redet auf jeden Fall sehr, sehr viel mit uns und sagt jetzt uns jungen Spielern, gibt uns auch sehr viele Tipps. Sagt uns, also oft ist es so, dass er uns nach dem Training noch draußen hält und uns bestimmte Übungen auf uns zugeschnitten sagt, die wir noch machen können, nochmal 5 Minuten oder 10 Minuten. Oft sind das so technische Sachen und ja, da hilft er uns schon sehr mit, damit wir uns da weiterentwickeln.
Lass uns über die Zukunft reden. Wo siehst du deine Zukunft bei Borussia, auch von der Position her? Und vielleicht noch die Frage, hast du einen gewissen Zeitplan für deine Karriereplanung?
Ja, einen Zeitplan habe ich jetzt nicht aufgestellt oder sowas ähnliches. Aber ich sehe mich natürlich am liebsten auf der zentralen Position vor der Abwehr. Aber wenn das jetzt, wenn ich da im Profibereich irgendwann mal auf einer anderen Position spielen sollte, dann mache ich das natürlich auch sehr, sehr gerne. Also ist gar keine Frage. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich, ja, es läuft natürlich jetzt ziemlich gut jetzt mit der Mannschaft, von daher ist es auch ziemlich schwierig, halt da jetzt auch noch als junger Spieler reinzukommen, jetzt in die Mannschaft, aber trotzdem freue ich mich natürlich, dass das so gut läuft, aber ich hoffe natürlich, dass ich dann irgendwann mal, dass der Trainer mir dann irgendwann mal die Chance gibt und dass ich sie dann auch hoffentlich nutzen kann.
Gegen welche Mannschaft würdest du gerne mal spielen oder gegen welchen Spieler vielleicht?
Gegen welche Mannschaft würde ich gerne spielen? Ist natürlich, in der Bundesliga sind alle Mannschaften sehr, sehr gut, das ist natürlich ganz klar. Wäre vielleicht ganz lustig, wenn wir dann wenn ich gegen Mainz mal spielen würde, gegen den Yunus Malé, mit dem ich da eigentlich auch zusammen in eine Klasse gegangen bin, auf dem Gymnasium Rheindahlen. Und von daher, das wäre jetzt eine ziemlich lustige Sache auch noch, wenn ich da gegen Mainz spielen würde.
Was denkst du, wo musst du noch zulegen als Spieler, dass du dann halt wirklich auch gegen Mannschaften wie Mainz in der Bundesliga dauerhaft bestehen könntest?
Ja, ich muss natürlich körperlich noch einiges zulegen, deswegen mache ich auch immer mit unserem Fitnesstrainer noch extra Krafttraining. Aber so als junger Spieler, so ich bin gerade 19 Jahre alt, kann man eigentlich noch in allen Bereichen zulegen. Also da gibt es jetzt nichts, was man sagen kann. Wo ich jetzt sagen kann, na, das kann ich schon perfekt oder so. Also da kann ich mich auf jeden Fall noch in allen Bereichen verbessern. Und das versuche ich auch in jedem Training, in jeder Einheit. Und versuche ich so zu verbessern.
Ja, passend zu unserer Weihnachtsfeier noch die Frage zum Abschluss. Wie wirst du denn Weihnachten feiern?
Eigentlich wie jedes Jahr mit meiner Familie zusammen. Da treffen wir uns eigentlich immer bei mir zu Hause, also bei meinen Eltern zu Hause. Und dann kommen da auch Familie, Verwandte und dann essen wir zusammen was und da sind wir einfach gemütlich beisammen und das machen wir eigentlich immer so.
Gut, Julian, dann möchte ich mich nochmal, oder jetzt schon mal, wir sind gerade eigentlich am Beginn unserer Weihnachtsfeier, ganz herzlich für deinen Besuch bedanken und wünsche dir dann natürlich alles Gute für deine private und deine sportliche Zukunft.
Ja, vielen Dank.
Bevor wir ein Interview mit dem Fanbeauftragten Thomas TJ Jaspers hören, hier zunächst die Band CB mit ihrem Willkommensgruß an Julian und TJ. Bienvenue, welcome vom Jamendo.com.
J'ai débarqué l'avion fin août, prêt pour un an à l'étranger, bien décidé. Aucun doute ici, ils vivent un vrai été. 28 degrés, on nous le dit, c'est une année exceptionnelle. Ça va me changer de Paris, au moins ici y a du soleil. Bienvenue, welcome au Canada, c'est un pays magnifique à seulement 5000 km de l'autre côté de l'Atlantique. Ici fait beau, il fait chaud, Montréal est une belle ville. Un peu de français, un peu d'anglais, ce n'est pas si difficile. Première semaine, toujours si chaud et encore ça va. Aujourd'hui c'est pas si pire, les jours humides sont insupportables. Je vous le dis, des promenades, des tours de vélo ici c'est vraiment agréable. Sauf les nuages, des bibites noires dans le visage, c'est exécrable. Bienvenue, welcome au Canada, c'est un pays magnifique à seulement 5000 km de l'autre côté de l'Atlantique. Ici fait beau, il fait chaud, mi-octobre, l'été fut long, maintenant l'automne, bientôt l'hiver, j'ai hâte de connaître cette saison. Nul le temps de parer leurs feuilles colorées, que la neige commence à tomber, le froid est si vite arrivé. Mi-novembre, le sol est blanc, je vais aimer cette saison. 3 cm de temps en temps ne va pas changer mon opinion. Bienvenue, welcome au Canada, c'est un pays magnifique à seulement 5000 km de l'autre côté de l'Atlantique. Ici fait froid, mais fait beau, c'est agréable quand tout est blanc. On m'avait dit l'hiver est rude, moi je le trouve plutôt charmant. Ils avaient raison, ce matin il fait moins 28, je serais bien resté à la maison, mais il a neigé toute la nuit, faut passer l'appel dans l'allée, la troisième fois en 15 jours, à chaque fois y'en tombe de pied, on se rend pas compte, mais ça fait lourd. Bienvenue, welcome au Canada, c'est un pays magnifique, à seulement 5000 km de l'autre côté de l'Atlantique, même s'il fait beau, il fait très froid, de la neige, y'en a plus qu'il faut, c'est agréable, mais quelquefois un peu c'est bien, mais trop c'est trop. Barnaque, y'a encore cette charrue qui est passée. Y'avait plus neige dans mon allée. À cette heure, j'en ai nouveau deux pieds. Mon char est complètement couvert. Vivement le printemps, je vous le dis. Et ils annoncent une étampette. 3 pieds de plus pour cette nuit. Bienvenue, welcome au Canada, c'est un pays magnifique pour tous ceux qui auront le courage de traverser l'Atlantique. Y'a du boulot, de la neige à ramasser tous les deux jours. On a beau essayer de tout retirer, il y en a toujours. Il aura fallu 3 semaines pour revoir un peu de verdure. L'hiver s'estompe, place au printemps, il refait chaud pourvu que ça dure. Profitons-en encore un peu avant qu'il ne soit trop tard. Encore un mois au Québec, après ce sera le départ. Adieu, bye bye le Canada, c'était un pays magnifique. À quand même 5000 km de l'autre côté de l'Atlantique. 4 mois de soleil et 8 de neige, ce n'est pas une vie, je vous le dis. Je ne comprends pas qu'un homme plus puisse projeter de vivre ici.
So, heute am 4.12.2011 findet die Weihnachtsfeier des Dream Team Laupheim statt und neben dem Spieler Julian Korb ist auch Thomas TJ Jaspers da, einer von 3 hauptamtlichen Fanbeauftragten des Vereins Borussia Mönchengladbach. Hallo TJ.
Hallo Ulf.
TJ, du bist Fanbeauftragter für Fans, die vor genau einem Jahr anfingen, sich mit dem Abstieg abzufinden, die auf einer turbulenten Mitgliederversammlung die Wahl zwischen Eberl und Effenberg hatten, die die Relegation feierten und die nun einen Champions-League-Platz bestaunen. Wie hast du selbst das letzte Jahr erlebt als Fan und als Beauftragter?
Ja, ist natürlich ein Wechselbad der Gefühle, sowohl als Fan als auch als Fanbeauftragter. Und ich denke mal, man kann ja in gewisser Weise schon so einen Weg erkennen, den wir gegangen sind. Den konnte man schon in der Rückrunde der letzten Saison erkennen. Ich denke mal, viele Fans haben auch in der Zeit, als es aufs Ende der Saison zuging, wieder ihren Optimismus gefunden. Wir haben gute Spiele gemacht. Wir haben das Heimderby gegen Köln gewonnen. Wir haben den BVB geschlagen. Wir haben auswärts in Hannover gewonnen. Und viele Fans haben in dieser Zeit ihren Optimismus wieder gewonnen. Ich bin auch Fan. Ich habe auch zu dieser Zeit meinen Optimismus wieder gewonnen. Ich bin zum Ende der Saison auch relativ optimistisch gewesen, dass wir es schaffen, dass wir drinbleiben. Natürlich ist die ganze Zeit dieses Damoklesschwert Abstieg, dieses Damoklesschwert, wie geht's weiter bei Borussia? Dann steht die Mitgliederversammlung im Raum, wo eine Initiative einen Umsturz gefordert hat. Das sind natürlich alles Fragen, die man sich im Hinterkopf dann auch stellt. Was passiert hier mit dem Verein? Schlussendlich haben wir die Liga gehalten, Gott sei Dank. Und wir Fans sind in dieser Zeit unheimlich zusammengewachsen. Das ist das, was man heute noch merkt, was man in Mönchengladbach merkt, was man in den Fanclubs merkt, in der Fanszene, auch bei den Spielern, beim ganzen Verein. Der Verein ist zusammengewachsen, die Situation hat zusammengeschweißt. Dann starten wir in eine neue Saison und gewinnen natürlich in München. Für mich persönlich war es der erste Sieg in München. 95 war ich leider nicht da, ab 96 dann jedes Jahr. Und das ist natürlich dann auch ein überragender Start in die Saison. Es geht auch ganz gut weiter im Laufe der Saison und so entwickelt sich dann natürlich ein Gefühl, ein Hochgefühl. Und da wird dann auch die Fans tragen die Mannschaft trägt sich selbst und aktuell sind wir Dritter. Wir haben gestern ein absolutes Spitzenspiel gehabt, Borussia Park. Wann konnten wir das zuletzt behaupten? Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Wann konnten wir überhaupt zuletzt daran denken, unter Umständen die Chance zu haben, Herbstmeister zu werden? Also ich denke mal, manche Leute, und manchmal denkt man, kneif mich mal, ist das alles wahr? Wir haben schon ein ganz schönes Jahr hinter uns, was jetzt zu Ende geht. Und ich hoffe mal, dass auch ein aufregendes Jahr 2012 folgen wird. Nicht ganz so turbulent wie dieses Jahr vielleicht, aber dann in eine Richtung, die sich weiterentwickelt, wie wir sie jetzt haben. Und schauen wir mal.
Was bedeutet denn der Boom dann auch schon in den letzten Wochen für euch 3 Fanbeauftragte, für eure tägliche Arbeit?
Ja, man merkt natürlich schon, bestes Beispiel ist natürlich heute. Wir sind hier heute auf dem Fanclub-Besuch. Wir hatten auch in diesem Jahr so viele Bewerbungen von Fanclubs wie noch nie. Im Übrigen sitzen wir heute zum ersten Mal Meiner Meinung nach auf dem Fanclub-Besuch, wenn wir vorher nicht verloren haben. In den letzten Jahren sind wir immer mit Niederlagen im Gepäck zu den Fanclubs gefahren. Ist teilweise nicht ganz so schön gewesen, aber auch in der Niederlage muss man sich seinen Fans stellen. Heute ist es natürlich wesentlich angenehmer. Und klar, Borussia boomt, man merkt es an allen Ecken und Enden. Die Tickets verkaufen sich wie warme Semmeln. Die Fanartikeln genauso. Unser aktuelles Trikot, das Auswärtstrikot, ist, glaube ich, das meistverkaufte Trikot, was wir jemals hatten. Die Anliegen der Fans werden mehr, die Kontakte oder die Möglichkeiten, wie mit uns in Kontakt getreten wird, werden mehr. Ist schön und es gibt viel zu tun. Packen wir es an.
Ja, ihr seid ja als Fanbeauftragte Mittler zwischen den Fans und dem Verein. Was gibt es denn so für Hauptreibungspunkte in diesem Spannungsfeld?
Ja gut, ich sagte ja eben, dass Fans und Verein schon ziemlich zusammengewachsen sind im letzten Jahr durch die Situation bedingt. Also Reibungspunkte zwischen Verein und Fans haben wir im Moment relativ wenige. Natürlich gab es in gewisser Weise auch bei einigen Fans das Ärgernis, dass die Tickets für das Pokalspiel beispielsweise so schnell ausverkauft waren. Da hat man sich ein bisschen daran gestoßen, dass die Dauerkarten nicht gelten oder galten mit Reservierungsfristen. Dann natürlich auch im Hinterkopf den Gedanken, dass manche Mitglieder sich mit Tickets eingedeckt haben, was zwar möglich war, de facto aber nicht in großem Maße passiert ist. Klar, unsere Fanclubs haben viele Karten teilweise bestellt. Das ist aber ganz normal. Unsere Fanclubs bestellen immer im Paket viele Karten. Nur ist es natürlich dann auch so, dass die Borussia von Anfang an dieses Komplettpaket, dieses Abo 2, gemacht hat und halt eben sagt, für die Pokalspiele gelten nur die Abo 2 Dauerkarten. Und dann ist es natürlich so, dass viele Stehplatzdauerkarten keine Abo 2 Dauerkarten sind, die natürlich dann im Verkauf direkt auf dem Markt sind. Und gerade die Stehplätze sind sehr begehrt bei den Fans der Borussia, weil sie in der Bundesliga-Saison immer ausverkauft sind. Und sobald die auf den Markt kommen bei so einem Pokalspiel, greifen natürlich Fans, die ansonsten auf die Sitzplätze zurückgreifen müssen, sofort auf die Stehplätze zurück. Da sind dann einige Dauerkarteninhaber, sagen wir es mal in Anführungszeichen, durchs Rost gefallen. Und das ist natürlich ärgerlich, gerade wenn man so ein schönes Pokal-Achtelfinale gegen Schalke 04 zwei Tage vor Weihnachten hat. Man wird überdenken, wie es sowas in der Zukunft gehandhabt wird, ob man dann wieder Fristen einführt oder nicht, ob man das Komplettpaket noch massiver bewirbt. Das wird man sehen, was die Zukunft bringt. Und zunächst mal wollen wir das Spiel gewinnen. Und wenn wir dann in der Rückrunde nochmal ein Heimspiel haben, schauen wir mal, wie es dann läuft.
In der Öffentlichkeit, in der medialen Diskussion gibt es natürlich zwei große Reibungspunkte in Anführungszeichen, die da in der Öffentlichkeit sind, das ist einmal die Pyrotechnik und das ist die Fangewalt. Wie stellt sich dir als Fanbeauftragter von Borussia dieses Problem dar?
Ja gut, in Mönchengladbach, denke ich mal, können wir eigentlich sagen, leben wir nicht auf einer grünen Insel, aber wir haben doch eine relativ entspannte Situation. Zum einen komme ich jetzt schon wieder darauf zurück, dass Verein und Fans zusammengewachsen sind. Von daher ist das Thema Randale gegen den Verein ein wenig in den Hintergrund geraten, also Busblockaden etc. pp., Trainingsplatz, Ärgernisse von Fans mit der Mannschaft haben wir im Moment nicht. Eine exzessive Gewaltsituation gibt es in Mönchengladbach auch nicht. Wir haben da das Glück, dass wir dann doch, der ein oder andere mag die Nase rümpfen, aber ein wenig provinziell gelegen sind in Mönchengladbach. Wir haben die großen Städte Köln, Düsseldorf um uns herum. Und wir sind auch wir bleiben von den typischen Großstadtproblemen eigentlich verschont. Ich erinnere da nur auf Frankfurt, Hamburg, Berlin. So ist Mönchengladbach da ein wenig kleiner. Und klar, die Pyrotechnik-Diskussion ist ein Thema, was alle Vereine vor sich herschieben. Auch in Mönchengladbach gibt es bei manchen Auswärtsspielen Pyrotechnik, das ist ganz klar. Da können wir uns nicht, das können wir nicht von der Hand weisen. Es ist natürlich so, dass für viele Fans Pyrotechnik zum Spiel dazugehört. Viele Fans sehen in der Pyrotechnik einen Bestandteil der Fankultur. Wenn man in die 80er Jahre zurückblickt oder in die 90er Jahre, gehörte das dazu. Und es hat sich im Grunde genommen kein Mensch dran gestoßen. Kein Verband, keine Polizei. Es war einfach Es wurde einfach gemacht und es war so. Mittlerweile muss man natürlich sagen, es ist verboten. Man schadet dem Verein und deswegen jeder, der Pyrotechnik anwendet und im Endeffekt erwischt wird, muss mit den Konsequenzen leben, die da lauten Stadionverbot. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar auch sagen, dass ein Fan, der ein Bengalo im Stadion zündet und hochhält, kein Gewaltverbrecher ist. Also die Diskussion Pyrotechnik und Gewalt muss man trennen und da muss man vor allen Dingen auch getrennt angehen.
Ja, einmal im Jahr, das haben wir nun heute erfahren, schwärmen Spieler aus zu Weihnachtsfeiern. Wie läuft denn die Auswahl der Fanclubs ab?
Ja, wir hoffen natürlich immer darauf, dass wir nur so viele Bewerbungen bekommen, wie wir auch Spieler zur Verfügung haben. Das ist noch nie der Fall gewesen, also wir mussten immer auswählen. Man achtet natürlich in gewisser Weise darauf, welche Fanclubs ein Jubiläum gefeiert haben zum Beispiel oder auch welche Fanclubs noch nie Besuch hatten. Man schaut natürlich auch, ob eventuell ein Fanclub dabei ist, wo ein Spieler zu Hause ist, der dann nach Hause fährt. Beispielsweise heute passt das ganz gut. Patrick Herrmann fährt ins Saarland und besucht Fanclubs im Saarland. Und das sind dann so Gesichtspunkte, die dann bei der Auswahl eine Rolle spielen.
Du bist da schon einige Jahre, haben wir gehört. 8 Jahre, wenn ich es richtig mitbekommen habe, Fanbeauftragter. Was war denn bisher so eigentlich der schönste und was war der schlimmste Augenblick im Laufe dieser Tätigkeit?
Der schlimmste Augenblick war mit Sicherheit die Abstiegssaison. Die Abstiegssaison, zum zweiten Mal ist Borussia abgestiegen und das ist natürlich dann auch als Angestellter auf der Geschäftsstelle, auch wenn die ganzen Angestellten sich keine Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen mussten, aber es ist schon nicht ganz so angenehm. Und sportlich, der größte Niederschlag war eigentlich während meiner Fanbeauftragtenzeit die Pokal-Halbfinal-Niederlage in Aachen. Das war so ein richtiges Drama, sag ich mal, aus Fansicht. Das muss nicht unbedingt nochmal sein. Wir werden schön international gefahren und müssen dann zugucken, wie der Nachbar aus dem Aachener Land international fährt. Also das war schon übel.
Und das schönste Erlebnis?
Ja, wenn man beim negativen Erlebnis natürlich vom Abstieg spricht, muss man natürlich den Aufstieg auch als schönes Erlebnis sehen. Angeben. Die Feier, die anschließend in Mönchengladbach war, das war schon klasse. Und aber man muss auch ganz klar sagen, die Relegation, die Rettung last minute letzte Saison, die beiden Relegationsspiele gegen Bochum, wenn man sieht, was beim 1:0 im Heimspiel gegen Bochum im Borussia-Park los war, da weiß man schon, warum man zu Borussia geht. Und also die Rettung in letzter Saison, wo kein Mensch mehr nach der Hinrunde eigentlich mit gerechnet hatte, das kann man schon ganz getrost als schönes Erlebnis auch betiteln.
Was würdest du denn gerne als Fan und Fanbeauftragter erleben? Wovon träumst du vielleicht in sportlicher Hinsicht?
Ja, ganz klar Europapokal. Ganz klar internationale Spiele mit Borussia, mit unserer tollen Fanszene mal wieder international zu spielen. Ganz egal wo, ob in Kasachstan oder sonst wo. Nur beim VfV Venlo muss es nicht unbedingt sein. Ich denke mal, das haben die Fans sich verdient, das haben wir uns verdient nach all den Jahren. Ich habe Europapokalspiele schon erlebt, in Arsenal London damals, das war richtig geil. Und auch die Spiele in Monaco waren klasse. Und also da, das hat man im Hinterkopf und da möchte man wieder hin. Und ein Pokalsieg, den kann man natürlich auch nicht unbedingt von der Hand weisen.
Ja, aber lass uns mal realistisch mit der Zukunft von Borussia schnell beschäftigen. Was denkst du, Renaissance oder Ausverkauf?
Also ich hoffe natürlich auf die Renaissance. Und wir entwickeln uns zurzeit prächtig. Wir entwickeln uns super. Die Mannschaft wächst zusammen. Die Mannschaft versteht sich blendend. Ich denke mal, das ist keine hohle Floskel. Wir haben eine super Stimmung im Team. Dante, Reus, De Camargo, Arango, alle. Zurzeit wird ein Vertrag nach dem anderen verlängert. Juan Arango und Roman Neustädter stehen kurz vor der Vertragsverlängerung. Und ich denke mal, wir sollten einfach die Saison abwarten. Wir sollten abwarten, wohin es sich entwickelt. Wir sollten im Hinterkopf unser Ziel haben, 40 Punkte zu holen. Wir sollten das Ziel haben, möglichst noch viele Punkte bis zur Winterpause zu holen. Wir haben noch 2 Spiele. Ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel in Augsburg. Ich bin mal hoffnungsfroh, dass wir vielleicht aus diesen beiden Spielen auch 4 Punkte holen können. und dann mit einer stattlichen Anzahl an Punkten auch in die Winterpause gehen. Und dann hoffen wir mal, dass wir genauso gut in die Rückrunde starten wie in die Hinrunde. Und ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass wenn der Best Case eintritt in dieser Saison, dass wir auch alle unsere Spiele halten werden.
Was machst du denn abseits des Fußballs gerne?
Ja gut, in gewisser Weise ist natürlich das Hobby zum Beruf gemacht immer so. Das steht immer so wie ein, über einem oder im Hintergrund hat man dieses, hört man dieses Motto. Natürlich ist mein Hobby Fußball, Fußballfan, Borussia allgemein, klar. Da ändert auch das Berufsbild nicht dran. Ansonsten viel Sport und Passivsport am Fernsehen und Aktivsport natürlich auch, um auch ein bisschen fit zu bleiben.
Ja, dann kommen wir zur abschließenden Frage. Wie wirst du Weihnachten feiern?
Ganz klassisch. Wie seit den Kindesbeinen an, zu Hause mit der Familie. Und ich denke mal, es wird ablaufen wie ähnlich in vielen deutschen Familien. Also Heiligabend sitzt man zu Hause und die zwei anderen Weihnachtstage dann auch Familie. Und ich denke mal, das hat man sich auch nach stressigen Jahren verdient, dass man mal 2, 3 Tage Ruhe hat. Und so soll es auch bleiben.
Dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch und dann wünsche ich dir und Julian nachher eine angenehme Rückreise nach Gladbach.
Ja, und euch natürlich heute noch einen schönen Tag hier. Ich denke mal, der Tisch ist so schön gedeckt, die Kaffeetafel. Die werden wahrscheinlich auch irgendwann mal gegen die Biergläser getauscht. Da euch natürlich noch viel Spaß.
Danke. Mit einem jahreszeitlich angemessenen Musiktipp verabschiedet sich der Dreamteam-Pod heute. The Experiments singen, ihr ahnt es, es stammt von der Plattform Jamendo.com. Smells like Christmas. Bis bald. Adventliche Grüße, euer Dreamteam-Pod. Christmas cheer.